im vorletzten Winter. Das war eine, ja, so eine klassische, eine temporäre, also es ist zeitlich limitiert, über 3 Jahre, eine Entlastungsmaßnahme. Und da haben wir uns auf diese Zahlen, konnte sich die Stadt auf die Zahlen beziehen, und da hat sich zum Beispiel in diesem Beschluss stand, dass 20% Nichtbezug stattgefunden hat von der individuellen Prämienverbilligung im Kanton Zürich. Das ist eine sehr große Zahl, und das deutet darauf hin, dass dieses System sehr kompliziert ist.
Ja, genau. Also wir haben im Kanton Zürich 2021 ein neues Gesetz in der Anwendung zur individuellen Prämienverbilligung, und dieses Gesetz ist wirklich, also diese Vorgaben sind, sie sind kompliziert, sie sind komplex, sie sind volatil, keiner versteht, was er wann bekommt, was er wann zurückbezahlen muss, es ist keinerlei Planungssicherheit da für Familien mit schmalen Budgets. Und das ist äußerst problematisch. Wie es genau dazu gekommen ist, dass diese 20% nicht beantragen, dem sind wir noch ein bisschen auf der Spur. Wir hatten ursprünglich den Verdacht, dass es vielleicht viele Menschen auch mit Migrationshintergrund sind, weil man neu wesentlich mehr ausfüllen muss und das, also die Formalitäten wesentlich komplizierter geworden sind. Wir sind nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Aber mittlerweile gibt es auch schon einfachere Sprache, aber man kommt, also ich sehe es selber bei Freunden, die individuelle Prämienverbilligung erhalten, diese Unterlagen, es ist ein hoher Puff. Und man weiß nicht mehr, habe ich jetzt den Zettel von 2022, 23, 24, kriege ich hier was, muss ich da was zurückbezahlen, es ist wirklich ein riesen Durcheinander. Und auch durch dieses Durcheinander beziehen zum Teil Leute nicht. Ich habe auch von vielen gehört, der sagt, ich mache einfach nicht mehr mit. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn dann das Geld nicht da ankommt, wo es wirklich benötigt wird. Und auf kantonaler Ebene hat es zur Folge, dass 2023, also Sie müssen sich vorstellen, es gibt einen Topf an Geld, der kommt vom Bund. Und der Kanton muss 80% von diesem Geld dazugeben, und das ist dann das gesamte Geld, das für den Kanton da ist, für die individuelle Prämienverbilligung. Und der Kanton muss diese 80% plus diese 100% verwenden und weitergeben. Und wenn er das nicht schafft, ist er widerrechtlich unterwegs. Und durch die Umstellung und die Instabilitäten und eben die Leute, die nicht beantragt haben, haben sie diese 80% nicht hinbekommen. Was zur Folge hatte, dass sie rumgeschraubt haben an den, wer hat jetzt Anrecht, und die Einkommen sind im 23 sehr, sehr weit nach oben gegangen. Also bei einer Familie mit 2 Kindern ging es hoch bis 170.000 Franken, was natürlich etwa 70.000 Franken mehr war als in den Vorjahren. Da hatten plötzlich Leute Prämienverbilligung, die völlig überrascht waren, so, oh, warum kriege ich jetzt das? Aber dafür haben natürlich Familien und Menschen, die es wirklich gebraucht hätten, haben diese Beträge nicht erhalten. Und ja, das ist unsäglich. Also man muss da irgendwie dieses System stabilisieren, und da sind wir jetzt schon auch dran auf kantonaler Ebene, weil es merken jetzt ganz viele, sogar die bürgerliche Finanzkontrolle fand so, ups, da stimmt was nicht. Aber ich möchte nochmal etwas aufgreifen, was du eben gesagt hast, und das sind eben diese Out-of-Pocket-Beträge. Also wir haben ja nicht nur eine Krankenversicherung und dann ist alles gut, sondern wir haben ganz, ganz hohe, und eben europaweit sind wir eigentlich die Höchsten mit den Out-of-Pocket-Beträgen. Das heißt, wir haben einen hohen Eigenanteil, den wir bezahlen müssen, dann haben wir eine Franchise, dann haben wir Leistungen wie zum Beispiel eine Zahnarztrechnung, die ist nicht drin. Und stellen Sie sich vor, es schneit Ihnen eine Wurzelbehandlung rein, ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon einmal hatte, es ist sehr teuer. Und wenn man nun bedenkt, dass knapp 20% unserer Bevölkerung eine Ad-Hoc-Rechnung von 2.500 Franken nicht stemmen kann, dann können Sie sich vorstellen, wie schnell man dann eben hier in diesem Bereich rutscht. Und umso wichtiger ist es eben, dass wenigstens die Prämienverbilligung ankommt.
Die Prämienverbilligung, weil der Kanton einen Teil zahlen muss, hat ja da Mitspracherecht. Ansonsten ist auf eidgenössischer Ebene für uns nicht viel mitzusteuern, weil nach wie vor fehlt uns der Nationalratssitz. Also bei den nächsten Wahlen, wir hoffen auf Ihre Stimmen. Und aber glücklicherweise gibt es andere Felder, zum Beispiel in der Bildung. Das ist ja eine gute Bildung, erhöht die Möglichkeit für ein existenzsicherndes Einkommen. Und in der Bildung haben wir zum Glück auf Kantonsebene die Möglichkeit, einiges zu gestalten. Was hat die AL da bewirkt in den letzten 2-3 Jahren.
Ja, also du hast recht, Bildung ist natürlich essentiell. Bildung ist eigentlich eines der effektivsten Mittel zur Armutsbekämpfung. Weil je besser die Bildung ist, desto eher habe ich einen Job, desto eher kann ich mein Leben bestreiten. Und wenn man den Bogen zur Gesundheit zurückmacht, desto eher habe ich eben auch eine Gesundheitskompetenz für mich selber. Aber ja, auf Kantonsebene haben wir bestimmte Möglichkeiten im Bildungsbereich, aber ich kann dir sagen, wir haben eine bürgerliche Knappmehrheit und wir kämpfen ganz, ganz häufig gegen Windmühlen, weil viele dieser Vorstöße, die wir machen, um die Bildung eigentlich zu verbessern, die ist im Hintergrund dann eben mit Geld dotiert. Und wie das generell so ist mit Präventionsgeschichten, Prävention kann nicht ganz klar betitelt werden, wie viel Geld sie einbringt. Also wir wissen, es hat diesen Return of Investment, aber man kann keine Statistik draus machen. Und aus diesem Grund, also bei uns, ich weiß nicht, wie es in eurem Parlament ist, aber bei uns muss alles mit Zahlen belegt werden und daher ist es sehr schwierig. Aber was für uns schon große Themen sind in der Bildung, ist erstens mal die frühe Selektion, die wir haben. Ich weiß, meine Kinder sind ein Jahr älter, als ich es war, als ich mich entscheiden musste, ob ich jetzt in die SEC gehe oder in die Real oder ins Gymnasium. Und diese Entscheidung ist ja relativ früh in der 6. Klasse. Stimmt eigentlich nicht. Sie müssen eigentlich schon in der 5. Klasse entscheiden, will ich in die Vorbereitung gehen oder nicht. Und dann habe ich vielleicht Eltern, die mir schon sehr viel beigebracht haben, die mir sogar noch einen privaten Gymi-Vorbereitungskurs bezahlen. Und da hat man eine unglaublich immens große Bildungsungerechtigkeit. Und die wird natürlich verstärkt durch diese frühe Selektion. Eigentlich müsste man das Langzeitgymi abschaffen und sagen, alle gehen in die obligatorische Schulzeit und erst danach kann man dann vielleicht noch eine Weiterbildung machen. Und ich glaube, das Problem von diesem Gymi ist eben nicht nur die frühe Selektion, sondern auch, es kostet, also das Gymnasium gehört eben nicht zur Volksschule. Für Familien mit wenig Geld ist das schwierig, wenn man plötzlich jeden Stift, jedes Heft, jedes Buch, dann noch das Mittagessen, weil das Kind vielleicht ein bisschen weiter weg ist, bezahlen muss. Da kann auch ein monetärer Grund dahinter stecken, dass man das Kind nicht ins Gymi schicken möchte. Dann kommt noch hinzu, dass von den Lehrpersonen her, da muss man auch noch ein bisschen Arbeit investieren. Die Gedanken, und das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint oder anklagend gemeint, aber man traut einem Kind aus einer Arbeiterfamilie wesentlich weniger zu, dass es das Gymnasium schafft, als einem Kind mit bildungsnahen Eltern. Und da gibt es ganz viele Bereiche, wo man eben so ein bisschen mit Vorstößen und mit, also in der Schulpflege haben wir das in meinem Schulkreis auch mal als Thema gemacht in den verschiedenen Schulen, dass man darüber nachdenken muss, weil natürlich denkt jede Lehrperson, nein, das mache ich nicht. Aber wenn man danach in die Elterngespräche geht und so ein bisschen hinhört, dann passiert es eben doch nach wie vor, dass solche Selektionen dann auch gemacht werden.
Was wir einerseits die Bildung, die sehr wichtig ist, aber auch dort, wie das wieder diese Wege oder diese Weggabelung, wo sich aufteilt, je nachdem, was man im Portemonnaie hat. Aber grundsätzlich gilt, und das hat auch David gezeigt auf einer seiner Folien, dass je besser die Bildung ist, die Grundbildung, je weniger Armutsgefährdung da ist. Und eigentlich entspricht dieses Thema den Leitgedanken der Gesundheitsgruppe, weil wir finden, nicht nur im Gesundheitswesen müssen wir arbeiten, sondern eben auch im Sozialwesen, bei den Arbeitsbedingungen. Also eigentlich sollte jede politische Entscheidung die Kriterien der Gesundheitsförderung und Prävention beinhalten. Darum haben wir hier auch da hier vorne diesen Nutri-Score, sondern einen Gesundheitsscore aufgehängt. Wir haben so die Vision, dass bei jeder politischen Entscheidung und bei jeder Volksabstimmung so ein Gesundheitsscore dabei wäre, wo man dann ankreuzen könnte, ist das gesundheitsgefährdet oder nicht. Ja, ein weiteres Beispiel, wenn ihr noch... Natürlich, ja.
Also vom Nutri-Score her stelle ich mir vor, dass jedes neue Gesetz, jede Gesetzesänderung und auch sogar Verordnungen, bevor sie in die vorberatenden Kommissionen der National- und oder Ständeräte oder Kantonsrat kommt, dass sie zuerst ein Gremium durchlaufen müssen, vom Staat allenfalls oder unabhängig, welches arbeitsmedizinisch prüft, ob dieses neue Gesetz gesundheitsschädlich ist oder gesundheitsfördernd ist. Und das Ganze könnte man mit dem Nutri-Score von Rot bis Grün darstellen. Und dann wüsste man nachher in den Beratungen schon, bevor das Gesetz verabschiedet ist, ihr verabschiedet ein Gesetz, das gesundheitsschädlicher ist. Es braucht das, aber da muss man die Leute davon überzeugen, dass man so ein Gesetz überhaupt durchbringt, weil andere Gründe dann dafür sprechen. Oder dann wird es wegen dem eben abgelehnt.
Ja, und ich denke, es wäre auch sehr sinnvoll, das zu machen, weil es geht hier nicht nur um Gesundheitsgesetze oder Gesundheitsvorstöße, sondern es ist im Arbeitsrecht, es ist in der Landwirtschaft. Ich meine, wir könnten jetzt, glaube ich, 20 Themen aufzählen, wo ein Backlash auf die Gesundheit stattfindet. Und wenn wir eben so etwas hätten, könnte man das wie klar deklarieren. Und es würde auch sichtbarer werden, was für einen, was passiert mit diesen Entscheidungen, dass es eben mehr gibt als nur, wie viel kostet es.
Genau, wir können auch x Themen aufzählen, an denen wir arbeiten, aber wir mussten uns beschränken. Und ich, mein Blick auf die Uhr sagt auch, das war richtig, dass wir uns beschränkt und eine Auswahl getroffen haben. Wenn wir hier noch etwas bleiben in diesem hell- oder mittellila-farbenen Segment, dann bewegen wir uns noch etwas weg von der Schule in die frühere Kindheit, die ja eine prägende Phase ist auf den weiteren Verlauf. Da seid ihr auch auf Kantonsebene, wie auch wir im Stadtparlament, immer wieder aktiv an den Rahmenbedingungen für die familienergänzende Betreuung.
Ja genau, also jetzt sind wir weg von der Schule, ein bisschen früher, die Kinder werden jünger und die familienergänzende Betreuung ist eben auch ein sehr guter Moment, um anzusetzen, um etwas mehr Gleichheit herzustellen. Kinder, die früh in die Kita können, kommen mit der Sprache in Berührung, sie kommen mit anderen Kindern in Berührung, es ist eine Sozialisation da, sie lernen sehr viel und das ist wichtig, gerade auch für Kinder, die aus eher ärmeren oder prekarisierten Familien kommen, weil sie da wirklich vieles lernen, wie zum Beispiel Bewegung. Bewegung ist Alltag, in den Wald gehen. Solche Sachen, für die ihre Eltern zu Hause keine Zeit haben, weil sie vielleicht Schicht arbeiten, weil sie vielleicht working poor sind. Und die Krippe kann da einen Teil abfedern. Nun ist es aber so, die Krippenplätze, das wissen Sie alle, sind enorm teuer. Die Mitarbeitenden aus der Krippe werden nicht sonderlich gut entlöhnt. Das sind nochmal tiefere Löhne wie in der Schule oder wie im Kindergarten. Da gibt es ja so klare Hierarchiestufen, was zur Folge hat, dass man weniger ausgebildetes Personal hat, was wieder zur Folge hat, dass die Kinder nicht schlechter betreut, aber weniger intensiv betreut werden. Und hier muss man wie überall ein bisschen ansetzen. Also man muss die Kinderbetreuung bezahlbar machen. Wir haben 2014 haben wir eine Initiative gestartet hierzu, bezahlbare Kita-Plätze für alle, die ist mit 70% abgeschifft. Ich denke, heute würde es vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber wir sind seit 10 Jahren eigentlich immer wieder dran mit Vorstößen, dass diese frühkindliche Kinderbetreuung bezahlbar oder wenigstens bezahlbarer wird. Ja, und jetzt können wir eigentlich nochmals einen Schritt zurückgehen, wenn man jetzt von den Kindern schaut, und zwar in dem Moment, wenn ein Kind geboren wird. Das ist ja eine sehr große Umstellung für eine Familie. Und auch hier, um nochmals das Thema des heutigen Tages aufzunehmen, für armutsbetroffene Familien, armutsgefährdete Familien, also am Rand und im hellen Bereich, ist ein Kind, zieht große Existenzängste auch mit sich, weil man nicht weiß, wie bezahle ich das alles, wie schaffe ich das alles. Armut hat ja häufig auch zur Folge, oder zu wenig Geld, dass man sich nonstop Gedanken machen muss. Kann ich diesen Franken ausgeben? Was kaufe ich ein zum Mittagessen? Man ist eigentlich immer in diesem Rad und hat fast keine Kapazität, sich um seine Gesundheit, seine Freizeit, einfach mal ein bisschen erholen, zu erholen. Und Da ist eben dieser Punkt, wo die Familie stark auf die Probe gestellt wird mit der Geburt eines Kindes, ist wichtig. Was kann man da machen, dass diese Familien ein bisschen mehr Unterstützung erhalten?
Ja, du hast gesagt, es betrifft hier eigentlich alle oder die beiden nächsten Punkte, den du jetzt angesprochen hast, wie auch den nächsten, die betreffen eigentlich auch oder sollten Gesundheitskompetenz fördern. Das heißt, mit Förderung von Gesundheitskompetenz können wir auch kostendämpfend auf dieses System einwirken, zwar anders kostendämpfend, als es uns die andere Gesundheitsinitiative von Mitte Juni weismachen will. Das ist ganz wichtig. Der erste Punkt, die Betreuung von Familien nach einer Geburt eines Kindes, bietet ganz viele Ansätze zur Prävention und Gesundheitsförderung. Das ist genau das, was Hebammenarbeit tut in der Betreuung zu Hause. Sie schauen, was hat diese Familie für Ressourcen. Es geht nicht nur um medizinische Begleitung, sondern sie kennen dieses Setting und wissen genau, wenn etwas nicht so gut läuft und sind auch in der Lage, psychische Problematiken einzuschätzen und an Fachpersonen weiterzuverweisen. Darum ist es wichtig, dass die Arbeitsbedingungen von Hebammen gut sind, damit sie diese Leistung erbringen können. Und da dürfen wir vor den Frühlingsferien vom Stadtrat zwei erfreuliche Nachrichten empfangen. Und zwar, dass eine Organisation, Family Star Zürich, weiterhin Beiträge erhält. Das ging ursprünglich zurück auf einen Budgetantrag der AL. Und der andere Punkt, der sorgt, dass die Stadt hat die Bedeutung von Hebammenarbeit anerkannt hat, zeigt sich auch in einer Vorlage, die er ausgearbeitet hat für sogenannte Picke-Entschädigungen von Hebammen, die in einer Praxisgemeinschaft arbeiten. Das war bisher nicht so und das freut mich umso mehr, dass das jetzt angepackt wird. Das ist ein Vorstoß, den ich mit einer GLP-Kollegin ganz am Anfang der Legislatur eingereicht habe.
Ja, nun haben wir viel darüber gesprochen, welche Hürden zu wenig Geld mit sich bringen. Wir haben darüber gesprochen, wie Bildung eine Hürde sein kann. Es gibt aber noch andere Probleme, oder? Zum Beispiel die Sprache. Wie funktioniere ich in diesem System, wenn ich der Sprache nicht mächtig bin? Und da wart ihr auch ziemlich aktiv, oder?
Genau, es geht hier auch, also wenn ich die Sprache nicht verstehe und eine Behandlung beziehen muss, dann kann das sehr schwierig sein, das überhaupt einzuordnen. Was wird von mir verlangt, was muss ich tun? Und wenn man diese sprachlichen Barrieren reduzieren kann, dann fördern wir nochmals Gesundheitskompetenz, wir fördern die Effektivität einer Behandlung und es wirkt kostendämpfend und ist für uns alle gut schlussendlich. In der medizinischen Versorgung, in der Pflege, in der Hausarztpraxis ist man immer im Gespräch mit PatientInnen, am besten auf Augenhöhe, um mit ihnen zusammen den Behandlungsplan festzulegen und anzuschauen, was für die Person passt. Und da ist es erwiesen, dass wenn übersetzt wird, also wenn Personen, die die Kultur kennen und die Sprache, Übersetzungsleistungen anbieten können, dass das Verständnis für die eigene Befindlichkeit, für den eigenen Gesundheitszustand wächst und dass die Behandlung effektiver wird und das Gefühl für das Fachpersonal verbessert sich auch, weil das will man eigentlich nicht als Fachperson, dass man über irgendjemanden eine Maßnahme entscheiden muss, die die Person gar nicht versteht. Und das war ein Vorstoß der Alternativen Liste im Gemeinderat für eine interkulturelle Übersetzung, also interkulturelle Übersetzungsdienste, die in den städtischen Gesundheitsinstitutionen flächendeckend eingesetzt werden sollten. Und dieses Projekt wurde jetzt im Sommer 2023 lanciert. Ja, wird von der Stadt bezahlt, genau. Mhm.
Ja, da kriegt man ja dann manchmal zu hören, alle Kinder der Familien, die hier wohnen, die sind hier zur Schule gegangen, die sind der Sprache mächtig, können denn die nicht diese Übersetzungsarbeit übernehmen für ihre Eltern? Das ist doch super, sie kennen ihre Eltern. Wo ist da das Problem?
Ja, in der Tat, das könnte auch die Putzfrau oder im Spital übersetzen, aber bei Familienmitgliedern stellt sich vor allem die Herausforderung, dass Kinder zu viel Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie für ihre Eltern Übersetzungsleistungen machen. Und es darf nicht sein, dass ein Kind eine schwere Diagnose zum Beispiel übermitteln muss. Also in jedem Fall sollte man das versuchen zu vermeiden.
Wann investierst du? Ich muss dir sagen, dass ich Frank verstehe, dass du das jenseits.
Ja, jenseits. Ja, und da ist die Professionalität von Übersetzungen im interkulturellen Bereich einfach neutral und nicht in Familienverstrickungen drin und kann das professionell abwickeln. Und dazu kommt noch das Wort interkulturell. Das hat die Bedeutung, dass es nicht nur die Sprache, übersetzt wird, sondern eben auch, was Schmerz oder Angst in der betreffenden Kultur bedeutet. Das sind auch wesentliche Einflusspunkte auf einen Genesungsverlauf.
Ich wollte dich nur ein bisschen provozieren.
Ja.
Nun möchte ich noch einmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, auf das Krankenkassenobligatorium. Ich habe zu Beginn gesagt, alle Menschen in der Schweiz haben eine Krankenversicherung, aber eben nur fast alle. Es gibt leider auch in der reichen Schweiz Menschen, die haben keine Krankenversicherung. Und das ist auch ein sehr großes Thema in der alternativen Liste, für welches wir uns stark machen. Da kannst du uns auch ein bisschen mehr darüber erzählen.
Genau, ich schaue auch zu David hinüber. Man muss wirklich sagen, das ist eigentlich dein Baby. Die Gesundheitsversorgung von Sans-Papier, die du ansprichst, das ist eine Herzensangelegenheit der alternativen Liste und auch ganz stark eben aus der Gesundheitsgruppe herausgewachsen. Weil David war sehr, ich gebe dir auch noch das Wort, sehr früh involviert in diese Thematik. Sans-Papier sind Menschen, die keinen geregelten Aufenthaltsstatus haben, die aber bei uns leben, meistens in der Stadt auch ihren Lebensmittelpunkt haben, ich sage jetzt nicht ihren Wohnort, sondern ihren Lebensmittelpunkt hier haben. Und die meisten dieser Menschen haben keine Krankenversicherung, weil natürlich besteht auch für sie das Obligatorium, aber die können sich das schlichtweg nicht leisten. Und das ist schon sehr seltsam. Also die UNO-Menschenrechtskonvention sagt, dass Gesundheitsversorgung ein Grundrecht ist. Das steht auch in der Bundesverfassung und trotzdem muss man sagen, du hast es in einem Blog geschrieben, der Staat hat sich futiert sehr lange um diese Aufgabe und das hat natürlich das Problem nicht aufgelöst, dass die Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet ist. Und über lange Zeit sind private Institutionen in diese Bresche gesprungen. Die Anlaufstelle für Sans-Papier, Spatz, wie auch die Meditrina, die jetzt vom Roten Kreuz getragen wird, ursprünglich eine Organisation, ein Ableger von Ärzte ohne Grenzen, ist das richtig? Und dort haben die Menschen, ich spreche jetzt mal von Sans-Papier, weil das ist die größte Gruppe, die Möglichkeit, Gesundheitsleistungen beziehen in einer Erstkonsultation hier auf dem Kasernenareal an der Kanonengasse im Sozialmedizinischen Kompetenzzentrum, wie auch nach wie vor an der Meditrina. Das Ganze ist zurückzuführen auf, dass die Stadt Zürich das bezahlt, auf einen Vorstoß der alternativen Liste 2018, den wir im Alleingang durchgezogen haben. Das Projekt befindet sich jetzt in der Schlussphase und ja, wir hoffen natürlich auf eine Verstetigung in diesem Jahr. Das heißt, dass das Angebot implementiert wird.
Und bist du da?
Zu diesem ganz kurz noch. Es ist ein großer Unterschied, ob etwas so Zentrales wie das Gesundheitswesen, ein Menschenrecht von der allerwichtigsten Sorte, dritt- oder viertwichtigste Menschenrecht, dass das von der Gesellschaft solidarisch bezahlt, getragen wird, dass das alle etwas angeht. Und das Gegenteil davon, dass es der Staat als Vertreter der gesamten Bevölkerung bezahlt, ist karitativ. Und karitativ habe ich 20, 25 Jahre lang Sans-Papier betreut. Und ich habe das gemacht, weil man das einfach muss. Aber es ist eigentlich verschissen. Weil wenn ich das den Sans-Papier schenke, bin ich in einer Machtposition und habe durchaus Möglichkeiten, die zu missbrauchen. Während diejenigen, die karitativ etwas bekommen, die müssen Bitte, Bitte sagen und Danke sagen und dankbar sein. Das ist ein schrecklicher Zustand für so etwas Wichtiges wie die Gesundheit. Und darum ist das ein Meilenstein und meines Wissens der erste, nein, vielleicht der zweite nach Genf, wo derart breit für die Sans-Papier die Gesundheitskosten jetzt bezahlt werden, wenn sie sich als das outen, im Triebel, im Weid oder in der Kanonengasse und, glaube ich, sogar Krankenkassenprämien bezahlt übernommen werden, wenn eine, wegen einer Operation die Direktzahlung durch die Stadtkasse einfach zu teuer wird. Wenn die Prämie billiger ist, zahlt die Stadt die Prämie. Also es ist endlich da angekommen, wo ich seit 25 Jahren hoffte, dass die Sans-Papier-Gesundheitsversorgung ankommt.
Danke, David. Ja, und das ist wirklich die Gruppe ganz am Rande, am äußeren Rand vom Kreis, die wir am Anfang angesprochen haben, wo wir verpflichtet sind, Unterstützung zu leisten. Somit sind wir eigentlich, wir haben den letzten Punkt gestreift und du hältst noch das Schlusswort.
Genau, ich möchte Ihnen gerne noch zum Schluss etwas mitgeben, und zwar kommt es aus der Schweizer Bundesverfassung. Es ist ein Satz, von dem ich mir wünsche, dass alle Menschen unserer Gesellschaft ihn im Herzen tragen, weil er ist wirklich sehr wichtig und sehr essentiell. Und ich hoffe, auch Sie, ich weiß, dass Sie alle, ich meine, Sie sind alle am 1. Mai, Sie werden danach leben, aber ich hoffe auch, dass Sie sich das noch einmal überlegen, was das eigentlich genau im Alltag bedeutet. Und das ist ein Satz aus der Präambel der Bundesverfassung, also aus der Einleitung, und der heißt: Und dass die Stärksten des Volkes sich misst am Wohl des Schwachen. Und ich finde, danach sollten wir handeln, wir in unserer politischen Arbeit, wir alle in unserem tagtäglichen Leben. Und auch ein bisschen, also das ist etwas für mich, etwas Demut zeigen und etwas Dankbarkeit und eben anderen Hand bieten, die nicht diese glückliche Position haben, die wir haben. Und nun möchten wir gerne zum Schluss noch aufmachen.
Noch zu diesem QR-Code. Den QR-Code, mit dem kommt ihr direkt auf unsere 7 Gesundheitsforderungen, die wir im Laufe von 5 Jahren erarbeitet, diskutiert und ausformuliert haben. Ist ein Riesendokument, aber es ist so, mit Hyperlinks im Wikipedia-System kann man hin und her springen, zurück, wieder etwas sich im Glossar anschauen. Das ist die rote Linie, was eigentlich das Mögliche, das Wünschenswerte wäre, nicht das Erreichbare. Das Erreichbare, dass die AL-Deputies im Parlament dann ausdiskutieren müssen, ist nicht unsere Forderung, aber unsere Forderung ist der Maßstab. Und gleichzeitig könntet ihr euch dort auch für eures Interesse anmelden. Es würde mich freuen, euch in der Arbeitsgruppe begrüßen zu dürfen.
Nun hole ich ein freies Mikrofon. Wir hatten nämlich, glaube ich, da schon zu Beginn bei der Prämienverbilligung eine Frage.
Vielen Dank für diesen Vortrag, also auch diesen Input. Es war mega spannend. Ich habe mich darin auch sehr wiedererkannt. Ich würde doch zu der ganzen IPV-Komödie eine Anekdote beistellen, das ist eine persönliche Anekdote. Ich bin 2021 war ich von Sozialhilfe abhängig, trotz Teilzeitjob. 2022 war ich von Arbeitslosenversicherung abhängig, trotz Teilzeitjob. 2023 hatte ich endlich einen Vollzeitjob, der nahe am Medianeinkommen war. Er war noch 1000 Franken drunter, aber es ist uns gut bezahlt. Habe mich dann auf Anfang 2024 bei der IPV abgemeldet. Was dann passiert ist, die IPV hat gesagt: Oh, wir sehen jetzt, Sie haben ja noch Guthaben aus dem Jahr 2021. Und aus dem 2022 auch noch, Sie bekommen noch 1000 Franken von uns. Ich habe gesagt, das ist ja spannend, also wenn man sich von der IPV anmeldet, dann wird man erstens finanziell belohnt und zweitens, wo man im besten finanziellen Verhältnis lebt. Also ich finde, das ist ein bisschen, war wirklich eine absurde Situation irgendwie. Zeigt mir, dass das ganze System IPV zu schwerfällig ist und auch ein bisschen ein Schuldenreinwaschensystem, das auch immer 2 Jahre hinterherhinkt, weil sie auf den Steuerdaten basiert. Also weg mit der IPV und her mit weg mit den Kopfprämien und her mit den einkommensabhängigen Prämien, genau. Ich war ein bisschen irritiert, dass Sie bezüglich von Ergänzungsleistungen als schlechter gestellt zu den Sozialhilfebezügerinnen, ich glaube, dargestellt haben, oder war das nicht so? Okay, ist gut, habe ich das falsch verstanden. Es ist nämlich umgekehrt. Ich empfinde das ganze System mit Franchise und Sätzehalt so ein bisschen als Abschreckungsmaßnahme für Gesundheits- Leistungsbezug von eben diesen ärmeren Personen, habe ich eigentlich immer so empfunden. Und heute im Jahr 2024 ist es anders. Ich konnte mir die am Ende 2023 die Prämien, den Selbstbehalt und die